Vis-à-vis.
Ich sage herzlich willkommen zu Katrin Gröber. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, auch von meiner Seite.
Wir hatten ein bisschen Probleme, einen Termin zu finden. Es steht bevor der 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Und da hat natürlich eine Vorsitzende des Förderkreises sehr, sehr viel zu tun. Was bereiten Sie vor für diesen Tag?
Zum einen ein Treffen für Nachkommen. Es gibt ja kaum mehr Überlebende. Also es werden wahrscheinlich noch 6 Überlebende dieses Jahr in die Gedenkstätte kommen. Also etwas ganz Besonderes. Und deswegen sind, ich sage jetzt, wir Nachkommen werden eine besondere Bedeutung bekommen. Ich selber bin Enkelin von Propst Heinrich Gröber, der eben auch Häftling in Sachsenhausen war. Also das eine ist eben, möglichst viele Nachkommen auch zu vernetzen. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und hoffentlich über den Tag hinaus. Und das andere ist, wir planen ein Musikprojekt mit dem Chorverband Berlin, wo der Komponist und Chorleiter Thomas Hennig 7 Lieder, die in Sachsenhausen geschrieben und gesungen wurden, für den Chorsatz transponiert hat. Die werden auch bei der Gedenkveranstaltung am 4. Mai in Sachsenhausen aufgeführt. Und wir werden das veröffentlichen, damit eben Lehrer, Lehrerinnen und Chorleiter, Chorleiterinnen diese Lieder eben auch finden und dann hoffentlich auch mit möglichst vielen Menschen eben auch nochmal singen, um diese Verbindung eben zur damaligen Zeit herzustellen.
Das hat mich wirklich erstaunt, als Sie mir erzählt haben, dass Lieder in Sachsenhausen gesungen und komponiert wurden. Es gab Chöre im Konzentrationslager.
In der Tat, das ist schwer vorstellbar. Was man dazu sagen muss, manchmal wurde Musik auch als Unterdrückungs- oder gar als Folterinstrument eingesetzt von der SS. Aber es gab an vielen Stellen eben auch Möglichkeiten, wo Menschen sich zusammengefunden haben und wo Menschen dann gemeinsam gesungen haben. Also entweder wurden da relativ einfache Texte eben auch umgetextet eben. Es gab Lieder, wo Menschen eben ihre Hoffnung ausgedrückt haben. Und es gab eben auch Lieder, wo das Leid beschrieben wurde. Und manches sind richtig aufwendige Kompositionen.
Das würde alles zu hören sein. Das bringen Sie uns nahe. Und Sie haben es auch schon gesagt, 6 Zeitzeugen, 6 Überlebende werden noch kommen. Wie schwer ist es, diese Menschen zu überzeugen, dorthin zurückzukommen, wo sie solch Leid erfahren haben?
Also jetzt ist es eher nochmal eine Frage des Alters. Also ich bin ja schon länger auch in der Gedenkstätte immer wieder an diesen Tagen, als die Überlebenden noch jünger waren, gab es nicht wenige, die gekommen sind. Das ist für sie der Ort des Leids, aber eben auch der Ort der Solidarität. Also sie treffen nochmal auf die Menschen, mit denen sie gelitten haben. Sie haben sich aber auch gegenseitig unterstützt und das darf man auch nicht unterschätzen. Deswegen hatte dieser Tag, als eben noch mehr jüngere Überlebende eben auch da sein konnten, hatte für mich auch immer etwas Positives. Und im Übrigen etwas sehr Europäisches, weil ja Menschen aus so vielen Ländern inhaftiert waren, die eben über die Ländergrenzen dann eben auch sich verständigt haben und versucht haben, eben auch gemeinsam diese furchtbare, unvorstellbar furchtbare Zeit zu überleben.
Warum widmen Sie sich dem Ganzen? Sie haben gesagt, Sie sind die Enkelin von Propst Heinrich Gröber. Dieser Mann hat über 1000 Juden damals gerettet, hat dafür über das Büro Gröber dafür gesorgt, dass die Menschen Deutschland verlassen konnten. Ist es eine Familiengeschichte? Warum machen Sie das?
Also bei mir ist es eine Familiengeschichte. Mein Großvater hat seine Memoiren geschrieben und als ich konfirmiert wurde, hat er mir diese Memoiren geschenkt mit einer Widmung. Ich möge das Anliegen des Buches verstehen und eben auch umsetzen. Also gewissermaßen ein Auftrag, den ich dann auch angenommen habe. Es gibt andere Mitglieder der Familie Gröber, die ist recht groß, die was Ähnliches tun. Und ich bin aber sehr froh und dankbar. Im Förderverein sind Menschen aus sehr unterschiedlichen Gründen. Die haben nicht alle diese persönliche, familiäre Geschichte. Uns allen ist ein Anliegen, die Erinnerung an diese Zeit eben auch wachzuhalten und nach Möglichkeiten eben auch Verbindung zur heutigen Zeit herzustellen.
Sie sind seit 2021 die Vorsitzende des Fördervereins. Sie sagen, das ist Ihr Lebensauftrag. Sie haben in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Sie haben sich in der Politik engagiert, in der Inklusion. Wie hat es Ihr Leben bestimmt, diese Arbeit, dieses Erbe, wenn Sie sagen, Sie haben zur Konfirmation ein Buch bekommen? Mit dieser Widmung?
Genau, also ich wusste, was mein Großvater auch gemacht hat. Er war auch nach 45 sehr aktiv, hat sehr viel getan für die Erinnerung. Er war der einzige nicht-jüdische Zeuge im Eichmann-Prozess. Das habe ich alles gewusst. Aber ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal mich wirklich intensiv damit befasst habe. Also ich war als Jugendliche in der Gedenkstätte, noch so DDR-Zeiten in Sachsenhausen. Aber für mich war das schon auch alles sehr furchtbar. Ich bin sehr lange bei Amnesty gewesen und habe viele andere Dinge getan und musste schon auch erst älter werden, um dann auch wirklich regelmäßig in die Gedenkstätte Sachsenhausen zu gehen. Und das ist dann über die Jahre gewachsen. Also am Anfang bin ich in Anführungszeichen nur zur Veranstaltung gegangen. Später wurde ich Mitglied des Fördervereins, dann Beisitzerin und dann eben auch jetzt Vorsitzende. Das hat sich entwickelt. Übrigens sollte man deswegen auch nicht sagen, alle Jugendlichen müssen da jetzt hingehen und wenn sie das nicht tun, dann stimmt da was nicht. Manches braucht auch seine Zeit.
Warum hat es so lange gedauert?
Weil ich es einfach unvorstellbar schrecklich kann, was Menschen eben anderen Menschen antun. Mhm. Und deswegen mag ich auch diese passive Form nicht. Ja? Also weil das sind Menschen, die andere Menschen gequält haben. Und das dürfen wir auch nie vergessen. Wir müssen auch immer wieder an die Täter erinnern. Und eben, dass es viele waren, die eben anderen Menschen das zugefügt haben.
Was hat sich geändert in all den Jahren? 80 Jahre sind vergangen.
Ich will nochmal auch sagen, was bleibt. Ich habe zufällig in der Bahn Jugendliche getroffen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund. Den habe ich erzählt. Zufällige, wir kamen ins Gespräch von meinem Großvater und vom Konzentrationslager. Und die waren in Ravensbrück und die fanden das ganz furchtbar, was sie dort gesehen haben und fanden die Zeit furchtbar. Also es ist möglich, Menschen anzusprechen und dafür sind diese Orte wichtig, weil die haben eine Ausstrahlung, was man über etwas Virtuelles niemals erreichen könnte. Mhm. Gleichwohl ist es sinnvoll und notwendig, und das tun wir auch, andere Wege zu finden, eben auch nochmal über Social Media zu gehen. Was ich glaube, was grundsätzlich entscheidend ist, dass man das einen möglichst persönlichen Bezug herstellt. Deswegen glaube ich ja, wenn Menschen wie ich als Enkelin oder auch die Urenkel, Urenkelinnen eben etwas erzählen, dass es anderen Menschen erleichtert, den Zugang zu finden. Und dazu gehört für mich übrigens auch das Traditionelle. Wenn man die Gesichter der Schüler und Schülerinnen sieht, die einen Kranz niederlegen, das wird, denke ich, ihr ganzes Leben sie begleiten, dass sie einmal diesen Kranz niedergelegt haben.
Mhm. Sie haben es mehrfach gesagt, dass Sie die Enkelin von Herrn Grüber sind. Wie haben Sie ihn in Erinnerung? Also Heinrich Grüber hat einen Platz in Oranienburg. Das ist der Platz vor dem heutigen Finanzamt, wo früher die Zentrale für die Konzentrationslager in Deutschland war. Das ist jetzt ein Platz, der nach Ihrem Opa benannt ist. Es gibt eine Büste. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man über so einen Platz geht an so einem Ort?
Auch an dem Platz ist nicht so wichtig, aber also ich war auch Jugendlicher, als mein Großvater Ehrenbürger von Berlin wurde. Also ich habe schon auch mitbekommen, welche Rolle er gespielt hat. Im Wohnzimmer hing ein Bild von Robert Kennedy und von Albert Schweitzer. Und mir ist erst viel, viel später klar geworden, mein Großvater war eben auch Opfer. Ja? Er hat als Häftling eben auch, also auch persönlich gelitten. Er hat sehr am Leid der anderen gelitten, aber eben auch, sind die Zähne ausgeschlagen worden. Er war später wie alle anderen Pfarrer auch in Dachau. Er wäre fast gestorben und wurde von kommunistischen Mithäftlingen gerettet. Es war für mich aber auch ein Großvater, der mit mir in Berlin in den Zoo gegangen ist.
Aber wurden diese Geschichten immer erzählt? War das sehr präsent?
Nein.
Nein?
Darüber wurde nicht gesprochen. Und mein Vater hat auch erst sehr, sehr viel später davon erzählt. Er hat, also das Einzige, was ich noch aus meiner Kindheit weiß, dass er erzählte, dass meine Großmutter eben auch zu verhören musste. Wie bei anderen auch, bei anderen Familien auch, darüber wird nicht gesprochen.
Bereuen Sie das, dass Sie ihn nicht fragen konnten?
Nein. Er hat in den Memoiren so viel geschrieben, da ist so viel von seiner Persönlichkeit drin. Und es gibt persönliche Film- und Filmdokumente, dass er mir dadurch doch sehr, mir und anderen sehr präsent ist. Und es gibt so viele, die auch über ihn geschrieben haben, dass ich auch nicht weiß, was ich ihn hätte fragen sollen. Das sind eben auch sehr besondere Situationen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ich das hätte machen sollen.
Würden Sie anderen Menschen raten, diese Gespräche zu führen?
Da sollte man sich auf sein Gefühl verlassen. Also es gibt ja eben auch Nachkommen, die das gemacht haben. Ich denke, man weiß, ob es möglich ist, ob das jetzt jemand quält oder eben auch nicht.
Wir sind schon wieder dabei, wie man das weiterträgt. Also es ist ja bei Ihnen ziemlich unmittelbar. Und Sie haben dieses Anliegen, das haben Sie auch erzählt. Aber wie trägt man das weiter über die Generation? Wir werden wahrscheinlich rein biologisch immer weniger Menschen haben, die Zeitzeugen sind. Die Orte sind wichtig. Mhm. Ja.
Ja, wie gesagt, ich glaube über Familien, wobei eben ja auch nicht alle Familien der 200.000 Häftlinge in Sachsenhausen das weitertragen. Familien gehen sehr unterschiedlich damit um. Und auch da gibt es keine Verpflichtung. Wir haben nicht die Verantwortung dafür, das weiterzutragen. Aber wir können es. Und ich bin sehr froh, dass sich eben auch jetzt Jüngere dafür interessieren. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten, wo eben dann nochmal jemand von der nächsten Generation sagte, Katrin, ich würde auch gerne was tun. Also ihr Älteren tut jetzt was, aber ich möchte auch mich einbringen. Also es wird an einzelnen Personen auch hängen und an den Strukturen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Gedenkstätten auch auskömmlich finanziert werden und nachhaltig finanziert werden. Weil die sind die Orte, da sind die Menschen, die auch die Kompetenzen haben, eben auch das Wissen weiterzugeben und eben auch die Möglichkeit haben, diese Orte zu erleben.
Wenn dieser Jahrestag kommt, was Sie haben gesagt, Rituale sind wichtig, Musik ist wichtig. Was ist für Sie der Moment, wo Sie sagen, da, deshalb mache ich das, gibt es das?
Das Moorsoldatenlied. Das kann ich immer kaum singen, ohne zu weinen. Da merkt man eben, wie berührend Musik ist. Ja, das ist tatsächlich so der Moment. Also ich bemühe mich immer nicht zu weinen, aber das schaffe ich ganz selten.
Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.